Abend.
Ich freue mich über diese große Stadthalle, dass so viele gekommen sind. Herzlichen Dank auch für die freundlichen Worte der Begrüßung. Herzlichen Dank auch für die Lieder des Chores. Das macht Freude, wenn man das hört. In Amerika hatte ein Indianerhäuptling seine Getreuen versammelt und es ging darum, wichtige Fragen des Indianerstammes zu besprechen. Das geschah dann auch und zum Schluss meldete sich noch einer der Indianer und fragte den Häuptling: Großer roter Bruder, wie wird eigentlich der kommende Winter werden? Der Häuptling war ein weiser Mann und er dachte bei sich selbst: Wenn du sagst, es wird einen milden Winter geben, du kennst deine Indianerbrüder, die sind faul, die werden dann kein Holz sammeln. Also was sagst du? Es wird einen sehr langen und einen sehr kalten Winter geben. Nun beobachtete er den herannahenden Winter und er stellte fest, dass dieser außergewöhnlich mild auszufallen schien. Er bekam Sorge mit seiner Vorhersage und so nahm er sein Pferd und ritt zu der nächsten meteorologischen Station hin und fragte dort den weißen Wissenschaftler: Könnt ihr mir sagen, wie der kommende Winter wird? Ja, sagte der, ganz einfach. Der kommende Winter wird sehr kalt werden. Er wird auch sehr lange anhalten. Und da staunte der Indianerhäuptling und ihm fiel schon ein Stein vom Herzen. Er sagte: Ja, ihr habt eure Satelliten und eure Messinstrumente, überall tickt das und klickert das. Und so habt ihr das rausgefunden. Nein, sagt er, viel einfacher. Wir haben die Indianer beobachtet und die sammeln Holz wie die Verrückten. Da hatte er seine eigene Information zurück. Die eigene Information, das wissen wir selber, hilft uns nicht weiter. Wir brauchen Information von außen. Die wichtigste Information von außen ist die, wenn Gott uns informiert. Und das tut er in der Bibel, in seinem Wort. Aber mit der Bibel ist das so eine Sache. Viele Menschen haben über die Bibel nachgedacht. Manche fanden die Bibel ganz gut, manche haben sie sogar völlig zerrissen. Da haben wir alles Mögliche. Und so stehen wir vor der Frage, was gilt eigentlich? Wie haben wir selbst die Bibel einzuschätzen? Das ist eine wichtige Frage. Ich möchte zunächst einmal einige Menschen zu Wort kommen lassen, die sich in dieser Weise geäußert haben zur Bibel. Manche positiv, manche auch sehr negativ. Einer, der in ganz entschiedener Weise sich gegen die Botschaft der Bibel und gegen das Christentum geäußert hat, ist der bekannte Philosoph Nietzsche. Und er hat gesagt: Ich verurteile das Christentum, ich erhebe gegen die christliche Kirche die furchtbarste aller Anklagen, die je ein Ankläger in den Mund genommen hat. Sie hat aus jedem Wert einen Unwert, aus jeder Wahrheit eine Lüge, aus jeder Rechtschaffenheit eine Seelenniedertracht gemacht. Ich heiße das Christentum den einen großen Fluch, den einen großen Instinkt der Rache, dem kein Mittel giftig, heimlich, unterirdisch, klein genug ist. Ich heiße es den einen unsterblichen Schandfleck der Menschheit. Schlimmer kann man schon nicht mehr formulieren, was man gegen diese Botschaft vorbringen kann. Aber nun sagen wir vielleicht, das sind die Philosophen. Die äußern sich so, weit gefehlt. Auch die Theologen bringen es fertig, sich so massiv gegen die Bibel zu äußern. Heinz Zahnd, ein sogenannter moderner Theologe, hat alles aufgegeben. Und er sagt zum Beispiel Folgendes: Das Neue Testament verkündigt Christus als ein präexistentes Gottwesen, das auf Erden als ein Mensch erscheint, Wunder vollbringt, Dämonen austreibt, zur Sühne für die Sünden der Menschen am Kreuz stirbt, am dritten Tage aufersteht, in die Himmelswelt zurückkehrt und in Kürze auf den Wolken des Himmels wiederkommen wird, um durch kosmische Katastrophen, durch Totenauferstehung und Gericht hindurch einen neuen Himmel und eine neue Erde heraufzuführen. Das alles ist mythologische Rede, aus Elementen geformt, die aus der zeitgenössischen Mythologie, der spätjüdischen Apokalyptik und des gnostischen Erlösungsmythos stammen. Für uns besitzen alle diese mythologischen Vorstellungen des Neuen Testaments keine Glaubwürdigkeit mehr. Sie sind wie eine Währung, die nicht mehr kurant ist. Hier sehen wir, alles wurde aufgegeben. Nichts bleibt mehr übrig für den Glauben. Aber das ist nur eine Seite. Wir wollen uns auch andere anhören, die zu einem völlig anderen Ergebnis zur Bibel gekommen sind. Jean-Jacques Rousseau, der französische Philosoph, hat sich auch mit der Bibel beschäftigt und er kommt zu folgendem Urteil. Wie armselig, wie verachtenswert sind auch die Worte unserer Philosophen mit all ihren Widersprüchen im Vergleich zur Bibel. Ist es möglich, dass ein Buch, das so einfach und gleichzeitig so vollendet ist, einfach nur Menschenworte sein sollen? Und Emil Zatopek, der frühere tschechische Meisterläufer und mehrfache Olympiasieger, sagte zur Zeit des Kommunismus Folgendes: Wir sollten eigentlich jeden Morgen Karl Marx lesen, damit wir unsere Regierung besser verstehen. Ich tue das nicht, denn meine Lektüre ist die Bibel. Darin finde ich Kraft, das zu tun, was ich für richtig halte. Alles in der Welt ist vergänglich, nicht aber die seelische Kraft der Verbindung mit Gott. Und nehmen wir noch ein letztes Zitat hinzu, dann haben wir ein ganzes Spektrum von Meinungen. Peter Bamm, der bekannte Arzt und Schriftsteller, hat zur Bibel Folgendes formuliert. Die Zuverlässigkeit in der Weitergabe des Textes der Heiligen Schrift ist eine scharfe Waffe im Streit der Geister um den Sinn des Weltgeschehens. Zwischen Moses und uns spannt sich eine auf vielen Pfeilern ruhende Brücke der Überlieferung, die wie ein Aquädukt das Quellwasser der Offenbarung bis in unsere Tage hinein den Menschen bringt. Irgendwo zwischen diesen 5 Zitaten befinden wir uns auch. Entweder haben wir ein solches Vertrauen zur Bibel, wie das gerade im letzten Zitat zum Ausdruck kam, oder wir sind völlig massiv dagegen, oder irgendwo dazwischen. Wir wollen unseren eigenen Standpunkt überdenken und dann zu einer Schlussfolgerung kommen und zu einer persönlichen eigenen Entscheidung, wie wir selbst zur Bibel stehen. Dazu ist es nötig, dass wir uns mit der Bibel mehr auseinandersetzen, mit ihren Aussagen, um ein treffsicheres Urteil zu finden. Zunächst hören wir einmal, was die Bibel uns selbst sagt, wie sie gelesen sein will und welche Bedeutung sie hat. In Jeremia 23, Vers 29, da sagt Gott: Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Da steckt eine Kraft drin, sagt Gott, in diesem Wort. Wenn wir dieses Wort sagen und predigen und den Menschen sagen, es wird eine ganz großartige Veränderung im Leben der Menschen stattfinden. Zum Guten hin, das ist das Entscheidende. An anderer Stelle, Jesaja 55, Vers 11, da lesen wir: Das Wort, das aus meinem Munde geht, soll nicht wieder leer zu mir kommen, sondern tun, was mir gefällt, und soll ihm gelingen, dazu ich's sende. Das ist eine großartige Aussage, die Gott hier macht. Wenn Gott sein Wort uns gibt, zu uns sendet, dann wird es eine Wirkung haben. Wir werden heute nicht ohne Wirkung nach Hause gehen. Das sagt Gott. Ich sage das. Gott verspricht das, dass er diese Veränderung bei uns bewirken wird. Kein Wort eines Dichters, eines Philosophen vermag ein Menschenleben zu ändern. Und mögen sie noch so gut formuliert sein. Aber das Wort der Bibel ist in der Lage, unser Leben zu verändern. Ich hielt neulich einen Vortrag irgendwo, kommt hinterher ein Mann auf mich zu und sagte: Wissen Sie, Sie haben so viel heute geredet von der Bibel und von dem, in dem in der Bibel steht, von diesem Jesus. kann ich auch zu diesem Jesus kommen? Ich sage, ja, warum nicht? Gott lädt jeden ein. Sie sind auch eingeladen. Kommen Sie. Ja, sagt er, bedenken Sie, ich komme von Nietzsche her. Ich habe in meinem Leben nur die Nietzsche gelesen. Ich kann das alles auswendig. Wollen Sie was hören? Ich sage, danke, jetzt nicht. Kann ich alles? Das ist mein Lebenskonzept. Aber jetzt habe ich gehört, hier heute, ohne diesen Jesus gehe ich verloren. Das will ich nicht. Das ist mein Leben zu kostbar. Kann ich auch zu diesem Jesus kommen? Obwohl ich von Nietzsche herkomme. Ich sage, ja, kein Problem. Dann habe ich ihm den Weg zu Jesus erklärt. Wir haben zusammen gebetet. Und dieser Mann fand an diesem Abend zum Herrn Jesus. Als wir fertig waren mit dem Gebet, stellte er mir noch eine Frage. Er sagte, sagen Sie mal, was mache ich denn jetzt mit dem Nietzsche? Ich sagte, den werden Sie nie mehr los. Den behalten Sie jetzt. Gott hat uns ein Gehirn gegeben und keinen Computer. Bei einem Computer können wir sagen, delete. Delete, Nietzsche ist Nietzsche weg. Nietzsche, Nietzsche wo? Nicht? Das geht nicht. Wir haben ein Gehirn und die Information bleibt drin. Aber ich sage, Sie werden jetzt die Bibel lesen. Und Sie werden die Nietzsche von der Bibel her ganz neu bewerten. Und ich sage, und dann ist gut, wenn Sie die Nietzsche kennen. Und wenn Sie in der Lage sind, von der Bibel her den Nietzsche zu beurteilen. Es gibt noch andere, die auch von Nietzsche herkommen. Dann können Sie denen das erklären. Dass Sie auch Rettung finden. Und nicht am Ende in der Hölle landen. Das ist die Botschaft der Bibel. Die entscheidende Botschaft der Bibel ist die Rettung. Dass wir nicht verloren gehen am Ende. Und das muss schrecklich sein. Dieser Zustand. Man kann sagen, die ganze Bibel ist ein einziger Ruf, um uns in die Seligkeit zu bringen, in den Himmel zu bringen. Das ist der Ruf der Bibel. Das war teuer für Gott selbst. Er musste seinen Sohn dahin geben. Und ich bin davon überzeugt, dass uns in unserem Leben irgendein Ereignis nicht in den Himmel bringt, egal was da passieren mag. Wir haben vielleicht noch in Erinnerung dieses große Unglück, das damals in Lingede passiert war. Liegt schon etliche Jahre zurück. Da war ein Grubenunglück gewesen und man hatte dann zum Schluss einige Leute retten können. Und dann 30 Jahre danach wurde einer dieser Männer interviewt. Der Radioreporter war da. Und sagte, Herr Bernhard, wie war das eigentlich dort unten unter der Erde, 11 Tage im Dunkeln, keine Hoffnung. Worüber haben Sie eigentlich gesprochen? Sagt er, ja, wissen Sie, über Fußball, über Arbeit, über Lottoscheine und sowas. Ich dachte, das kann doch wohl nicht angehen. Als ich das so hörte, im Auto saß ich und hörte da diese Reportage. Und dann stellt der Reporter noch eine abschließende Frage und sagt, sagen Sie mal, hat diese Sache eigentlich Ihr Leben verändert? Da sagt er, nein, überhaupt nicht. Und daran wurde mir deutlich, auch wenn wir an Grenzen kommen in unserem Leben, das wird unser Leben nicht verändern, nicht zu Gott hinführen. Vielleicht im Einzelfall, im Allgemeinen nicht. Die Botschaft der Bibel aber vermag das. Die Botschaft der Bibel bringt uns zum Heil. Und darum lohnt es sich, über dieses Wort nachzudenken, über das Wort der Bibel. Ich hielt anderswo einen Vortrag, kommt hinterher ein Physikprofessor zu mir und sagt, sagen Sie mal, Sie reden da so von der Bibel, als wäre das alles wahr. Wie kommen Sie dazu? Sie leben doch im 20. Jahrhundert. Und noch sogar am Ende des 20. Jahrhunderts. Da muss man das doch in Frage stellen. Ich sage, Sie haben vielleicht recht, wir müssen mal drüber nachdenken. Ich sage, schauen Sie sich mal einen einzigen Aspekt an in dieser Welt, in der wir leben. Im Augenblick, sage ich, haben wir etwa 33% Ehescheidung in Deutschland. 33%. Jede dritte Ehe geht kaputt. Woran liegt das? Das hat man untersucht. Die Statistiken liegen vor und die Ergebnisse sind so, weit über 95% der Fälle, da sind es folgende Gründe. Partnerwechsel, Geld und Alkohol. Also das stimmt. Ich sage, dann schauen Sie her, was die Bibel uns sagt. Hätten die Leute die Bibel gelesen und danach getan, weit über 95% der Ehen wären noch in Ordnung. Dann haben wir gemeinsam ein Wort aus dem Alten Testament gelesen, aus dem Buch Josua, Kapitel 1, Vers 8, und dort steht: Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Tu danach, was dort steht, und dein Leben wird gelingen. In deiner Ehe, in deiner Familie, am Arbeitsplatz, im Staat, überall, wo wir als Menschen sind. Alle Dinge kommen in der Bibel vor. Es gibt keinen Bereich unseres Lebens, der nicht in der Bibel abgehandelt wird. In diesem Leben, und die Bibel gibt uns auch den Weg an, wie wir die Ewigkeit finden. Wir haben also ein Buch vorliegen, in dem uns alles gesagt ist, was für uns wichtig ist. Darum sollten wir dieses Buch alle lesen. Es wäre schön, wenn wir heute nach Hause gehen und alle zu Bibellesern werden. Alle, ohne Ausnahme. Wer die Bibel nicht liest, grenzt sich von wichtiger Information aus. Das wollen wir nicht tun. Ja, die Bibel sagt sogar, wie wir mit Essen und Trinken umgehen sollen. Es gibt ja heute sehr viele Bücher, die angeboten werden in den Buchhandlungen über alle möglichen Diäten. Eierdiät und wie sie alle heißen, nicht wahr? Wenn man hinterher zum Arzt geht, dann sagt der Arzt, ja, das war eine Sache, die Sie gemacht haben, aber wissen Sie, Sie haben sich so und so viel Nebenwirkungen eingehandelt. Das war gar nicht gut. Jetzt haben Sie andere Probleme wieder. Also doch nicht das Richtige. Was ist das Beste? Lesen Sie eine Bibel. Die Bibel macht das klar, wie das geht. In Sprüche 23, Vers 20, da heißt es, sei nicht unter den Säufern und Schlemmern. Friss nicht zu viel, mit anderen Worten. Das ist die Parole der Bibel. Lasset euch genügen an dem, was da ist. Hebräer 13, Vers 5. Römer 13, Vers 13. Lasset uns ehrbar wandeln, nicht in Fressen und Saufen. Schön, dass die Bibel auch klar ist, dass also wir auch wissen, wie es gemeint ist. Und ich möchte noch eine andere Stelle zitieren aus dem Buch Sirach. Gehört zu den apokryphen Schriften des Alten Testaments, von denen Luther gesagt hat, gut zu lesen, aber nicht der Heiligen Schrift gleichgesetzt. Aber wenn es gut zu lesen ist, lesen wir es doch einmal so, wie Luther es übersetzt hat. Und dann haben wir auch eine gute Antwort. Die ist auch sehr klar formuliert. Ich glaube, hier wird niemand in der Halle heute sein, der sagt, diesen Satz habe ich nicht verstanden, wie das nun wieder noch gemeint sein kann. Luther hat das treffend übersetzt und er sagt, mein Kind, prüfe, was deinem Leibe gesund ist. Und siehe, was ihm ungesund ist, das gib ihm nicht. Denn allerlei dient nicht jedermann, so mag auch dich jedermann allerlei. Überfülle dich nicht mit allerlei leckerer Speise und friss nicht zu gierig, denn viel Fressen macht krank. Und ein unersättlicher Fraß kriegt das Grimmen. Viele haben sich zu Tode gefressen, wer aber mäßig ist, der lebt desto länger. Also hier sehen wir, kurz und knapp und bündig, klar, wenn wir das tun, dann werden wir sehen, wir brauchen alle diese Sonderdiäten nicht zu tun. Und wir brauchen die Bücher auch nicht zu kaufen, diese dicken Apparate da. Wir nehmen die Bibel und lesen das und handeln danach. Die Bibel ist ein ganz besonderes Buch. Es zeichnet sich aus von allen anderen Büchern der Weltgeschichte, und zwar grundlegend. Die Bibel ist das einzige Buch der Weltgeschichte, in dem wir echte prophetische Aussagen finden. Wo in Raum und Zeit etwas ausgesagt wird und dann später, manchmal nach Jahrhunderten, sich erst das erfüllt, was gesagt ist. Das schafft niemand. Das schafft nur Gott. Und das finden wir nur in seinem Buch. In unserem Jahrhundert haben wir erlebt, dass das Volk Israel zurückgekehrt ist. Das ist eine Sache, die Gott diesem Volk gesagt hatte, wenn sie ungehorsam werden, dann wird er sie in alle Länder der Erde zerstreuen. Und das lesen wir im 5. Buch Mose, Kapitel 28, Vers 64 bis 65. Denn der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker von einem Ende der Welt bis ans andere. Dazu wirst du unter denselben Völkern kein bleibend Wesen haben und deine Fußsohlen werden keine Ruhe haben. Da waren sie noch beieinander. Dann werden sie zerstreut. Und dann sagt aber schon Gott, bevor sie zerstreut sind, er wird sie wieder zurückholen. Er bringt sie wieder zurück in das Land, das er ihnen gegeben hat. Und so lesen wir beim Propheten Jeremia, Kapitel 16, 14 bis 15. Darum siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel geführt hat aus dem Lande der Mitternacht und aus allen Ländern, dahin er sie verstoßen hatte. Denn ich will sie wiederbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe. Gott verspricht, ich bringe euch wieder zurück. In diesem Text werden in besonderer Weise solche genannt, die aus dem Lande der Mitternacht kommen. Nördlich von Jerusalem liegt ein riesiges Land, die ehemalige Sowjetunion, die inzwischen zerfallen ist. Aber aus diesen Ländern der ehemaligen Sowjetunion, die werden ja hier in besonderer Weise in dem Text erwähnt. Das Land im Norden, das Land gen Mitternacht. Sie sind zurückgekommen. Und zwar ein Sechstel aller Juden heute in Israel sind aus diesen Ländern zurückgekehrt. Beim Propheten Jeremia steht es geschrieben. Wir können hinreisen nach Israel und uns überzeugen, dass es stimmt. Das Markenzeichen der Bibel ist, dass dort prophetische Angaben zu finden sind in großer Zahl und sie erfüllen sich alle buchstäblich, nicht irgendwie. Es hat mal jemand nachgezählt, wie viele prophetische Aussagen es in der Bibel gibt und das sind 3268, die sich bereits erfüllt haben. Es gibt andere, die sich noch nicht erfüllt haben, die sich auf die Zukunft noch beziehen. Und sie werden sich genauso mit mathematischer Pünktlichkeit erfüllen. Das hat mich gereizt, als ich diese Zahl sah, einmal auszurechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit wohl ist, dass sich das von alleine erfüllen könnte. Also sozusagen durch Zufall oder innerhalb der Weltgeschichte. Ich kam aus dem Staunen nicht raus, was ich dabei errechnet habe. Nehmen wir einmal an, es wäre in der Bibel nur eine einzige prophetische Aussage. Nur eine. Und ich nehme an, eine sehr hohe Grundwahrscheinlichkeit, nämlich 50-50. Dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass diese eine Prophetie in Erfüllung geht, gerade 50% oder 0,5 in Zahlen ausgedrückt oder 1/2. Gäbe es zwei Prophetien, dann müssten wir rechnen 1/2 mal 1/2, das ist 1/4. Wenn sich drei Prophetien erfüllen müssten, dann müssten wir rechnen 1/2 mal 1/2 mal 1/2, das ist 1/8. Schaffen wir gerade noch heute Abend. Aber was müssen wir rechnen bei 3268? Nun, 1/2 hoch 3268. Kann man mit dem Taschenrechner schon ausrechnen heutzutage. Das geben die her. Die Zahl, die dabei rauskommt, ist 1,7 mal 10 hoch minus 984. Eine unvorstellbar kleine Zahl. Und das drückt aus, es ist unmöglich, dass dies einfach im Rahmen der Weltgeschichte sich so erfüllen kann. Unmöglich. Es ist nur vorstellbar, nur denkbar, dass der lebendige Gott dahinter steht. Und zwar hinter dem gesamten Wort der Bibel. Das ist das Entscheidende. Dass wir wirklich allem glauben können. Das ist ja die Aussage, die daraus folgt. Die Bibel wird von vielen Zeitgenossen heute angezweifelt, auch wegen ihrer wissenschaftlichen Aussagen. Dabei müssen wir bedenken, die Bibel ist nicht ein Buch der Wissenschaft, aber doch werden immer wieder, manchmal in einem Nebensatz oder wie auch immer, viele Aussagen dort gebracht, die wir heute den Wissenschaften zuordnen. Was ist das Problem der Bibel? Wir haben heute in unseren Fachgebieten ein Fachvokabular. Und dieses Fachvokabular nimmt ständig zu. In meinem Fachgebiet in der Informatik habe ich mir vor einigen Jahren ein Wörterbuch gekauft, Deutsch-Englisch, Englisch-Deutsch. Und das war, ich habe es nachgemessen, genau 2 Zentimeter dick. Ein paar Jahre später kaufte ich mir vom selben Autor, vom selben Verlag, wieder ein solches Wörterbuch, die nächste Auflage. Und siehe da, beim Nachmessen stellte ich fest, es ist genau 4 Zentimeter dick. Was heißt das? Das Fachwissen und das Fachvokabular hat sich verdoppelt in wenigen Jahren. So machen wir das in den Wissenschaften. Es werden neue Begriffe eingeführt, die diesen neuen Tatbestand, den wir gefunden haben, dann beschreiben. Wenn die Bibel wissenschaftliche Aussagen zum Ausdruck bringt, steht sie vor einem Problem. Sie muss das, was sie sagt, mit der Umgangssprache der damaligen Zeit zum Ausdruck bringen. Das ist ein Kunststück. Und das schafft auch nur die Bibel. Wir werden das uns an einigen Beispielen gleich einmal ansehen. Die Bibel drückt das also aus mit der damaligen Umgangssprache. Das heißt also, wenn wir heute Fachwörter dafür zur Verfügung haben, können wir manche Aussagen der Bibel einfach rückübersetzen in wissenschaftliches Fachvokabular. Gar kein Problem. Wir müssen nur sehr sorgfältig damit umgehen, wenn wir das tun. Wegen meiner Zeit, die mir hier nur zur Verfügung steht, muss ich mich begrenzen auf ein ganz spezielles Fachgebiet. Und ich wähle einmal heute Abend heraus die Astronomie. Die Astronomie gehört ja zu den faszinierendsten Dingen, weil dort viele Fotos gemacht werden und wir haben Hubble-Teleskope und alle diese Dinge in unseren Tagen. Und so finden wir in den populärwissenschaftlichen Zeitungen und Zeitschriften sehr viele Aussagen über die Astronomie. Und da wollen wir mal ein paar Dinge uns ansehen, die über die Astronomie dort in der Bibel stehen. Eine der Grundfragen überhaupt in der Astronomie ist, wie ist eigentlich unsere Welt gestaltet? Ist das ein offenes System? Ist das ein geschlossenes System? Ist das endlich oder unendlich? Diese Fragen werden sehr heiß diskutiert auf den astronomischen Fachkongressen. Die beiden Astronomen Barrow und Silk fragen, werden die wichtigsten kosmologischen Fragen bis zum Jahr 2000 beantwortet sein? Und dann geben sie selbst die Antwort. Bei der Frage, ob der Kosmos offen oder geschlossen ist, darf man recht skeptisch sein. In der Vergangenheit jedenfalls hat praktisch jede Verbesserung der Instrumente die Lösung dieser Frage nur behindert. Je mehr Messwerte wir haben, je genauer wir messen können, umso unsicherer sind wir in der Aussage, wie dieses Universum wirklich strukturiert ist. Wir haben keine Ahnung. Niemand kann das sagen. Wir machen Modelle und ein Modell wird morgen wieder umgekippt, weil wir aufgrund der Datenfülle nicht in der Lage sind, eine verbindliche Aussage zu machen. Ein Astrophysiker unserer Tage sagte darum Folgendes: Der Kosmologie liegen mehr philosophische Annahmen zugrunde als allen anderen Zweigen der Naturwissenschaft. Wenn wir gezwungen sind, die Grenzen dessen zurückzunehmen, was Wissenschaft genannt werden kann, und nicht hoffen können, fundamentale Fragen der Kosmologie zu beantworten, dann müssen wir zugeben, dass das Universum von Grund auf unverstehbar ist. Eine ehrliche Aussage. Wir wissen es nicht. Es ist unverstehbar. Jetzt schauen wir in die Bibel hinein. Ich habe vorhin gesagt, alle grundlegenden Fragen unseres Lebens, aber das trifft auch zu für viele Bereiche der Wissenschaften, da finden wir solche grundlegenden Aussagen in der Bibel. Und die Bibel ist das Buch der Wahrheit. Wenn die Bibel wahr ist, dann müssen auch automatisch die wissenschaftlichen Aussagen wahr sein. Sonst wäre es nicht von Gott. Und zu dieser Frage, die in der Astronomie heiß diskutiert wird, da steht in Jeremia 31, Vers 37 eine bemerkenswerte Aussage. Und da heißt es, wenn man den Himmel oben kann messen und den Grund der Erde erforschen, so will ich auch verwerfen den ganzen Samen Israels um alles, was sie tun. Ein merkwürdiger Vers. Spüren wir das nicht alle? Da bindet Gott zwei völlig unterschiedliche Dinge zusammen zu einer Aussage. Die haben nichts miteinander zu tun. Nämlich die Treue Gottes zu Israel und dann eine Aussage zum Universum. Ich übersetze den mal mit heutigem Vokabular. Dann klingt das so. Wenn die Astronomen die Struktur und die Weiten des Universums ergründen und das Erdinnere erforschen könnten, dann will ich auch das Volk Israel verwerfen. Gott macht das manchmal, dass er zwei Aussagen zusammenbindet, die absolut nichts miteinander zu tun haben. Gar nichts. Was hat die Struktur des Universums zu tun mit der Treue Gottes zu Israels? Null. Gar nichts. Gott macht das deswegen, um eine Aussage, die in der Bibel steht und die wir Vertrauen da reinsetzen, dass er uns sagt, genauso könnte auch das andere glauben und dem genauso vertrauen. Und das tut Gott hier in diesem Beispiel. Hier drückt also Gott aus seine Treue zu Israel und er bindet sie an die Unerforschbarkeit des Universums. Wir werden also die Struktur des Universums niemals ergründen können. Wir werden nur Modelle machen und die Modelle werden im nächsten Jahr umgeworfen werden. Jemand verglich einmal die Modelle mit einer Sandburg am Strand an der Nordsee. Wenn die Wellen kommen, dann ist die Burg dahin, dann ist das Modell gekippt. So ist das mit unseren Modellen. Und die Bibel sagt, es ist unmöglich. Und das ist auch der wissenschaftliche Erkenntnisstand am Ende des 20. Jahrhunderts. Ein anderes Beispiel steht in Hiob 26, Vers 7 bezüglich der Astronomie. Da heißt es, Gott spannt den Norden aus über dem Leeren und hängt die Erde über das Nichts. Jetzt drücke ich das wieder aus mit heutigem Fachvokabular. Der Weltenraum ist dunkel, er ist leer und die Erde schwebt ohne Aufhängung frei darin. Das ist die Aussage. Stellen wir uns einmal vor, das sagt der Hiob in einem der ältesten Bücher der Erde und hatte keine Ahnung von Astronomie. Und da hat der uns schon gesagt, als alle Weltbilder der damaligen Zeit bezeugten, die Erde ist eine platte Scheibe, die auf dem Wasser schwimmt und was für Vorstellungen man alles hatte, da sagt dieser Mann im Namen Gottes, die Erde schwebt ohne Aufhängung frei im Raum. Unvorstellbar. Konnte er nur sagen, im Namen Gottes. Darum vertraue ich der Bibel in allen Aussagen. Schauen wir uns diese Aussagen ein wenig an. Der Weltenraum ist leer. Es sind ja so unvorstellbar viele Galaxien in diesem Raum und alleine unsere Milchstraße hat 200 Milliarden Einzelsterne. In Masseneinheiten umgerechnet sind das 2800 Billionen, Billionen, Billionen Tonnen Materie. Also eine unvorstellbare Menge an Materie. Und nun steht hier in der Bibel, der Weltenraum ist leer. Wie passt das zusammen? Nun, da müssen wir bedenken, auf welchem Raum sich diese Sterne befinden. In unserer Milchstraße sind die Sterne so weit verteilt, dass wenn man diese Masse gleichmäßig verteilt sich denkt, in diesem Raum, dann kämen wir auf 4 Wasserstoffatome pro Kubikzentimeter. 4 Atome. In jedem Kubikzentimeter Luft, den wir jetzt einatmen, atmen wir bereits 27 Millionen Billionen Teilchen ein. Unvorstellbar viel. Und im Vergleich dazu die Milchstraße 4 Atome pro Kubikzentimeter. Und wenn wir uns jetzt noch vorstellen, wie weit es ist bis zur nächsten Galaxie, dazwischen ist gar nichts, dann wird die Dichte unvorstellbar klein. Man kann das ausrechnen, die Dichte liegt dann bei 10 hoch minus 31 Gramm pro Kubikzentimeter. Völlig unvorstellbar, brauchen wir gar nicht weiter nachzudenken. Das ist sozusagen nichts. Und genau das sagt die Bibel. Der Weltenraum ist leer. Aber dann steht auch dahinter, er ist dunkel. Wie passt das denn? Wenn die Sonne scheint, dann haben wir doch den Eindruck eines hell erleuchteten Tages. Es ist doch nicht dunkel im Weltenraum. Ja doch. Die Erde ist eine einmalige Besonderheit in diesem Universum. Nirgendwo hat man festgestellt, dass es eine ähnliche Situation gibt wie die auf der Erde. Das macht mir auch deutlich, dass diese Welt ganz speziell vom Schöpfer gemacht ist, zugerichtet ist für uns Menschen hier auf der Erde. Als die Astronauten auf dem Mond waren und dann vom Mond aus die Erde fotografiert haben, da haben sie fotografiert als eine blaue Perle auf schwarzem Samtuntergrund. Das ist alles schwarz, ist dunkel. Ja, selbst wenn wir auf dem nächsten Planeten wären, zur Sonne, auf dem Merkur, und würden dort gen Himmel schauen, dann sehen wir eine schwarze Fläche und nur eine einzige Stelle dort, wo die Sonne ist, da sehen wir eine helle Scheibe. Ist alles schwarz. Warum das? Das liegt daran, dass wir hier eine Atmosphäre haben und die Atmosphäre verteilt das Licht gleichmäßig, sodass wir einen hell erleuchteten Tag haben. Das ist der Grund. Und die Atmosphäre macht das. Auf dem Jupiter, auf dem Mars und überall dort gibt es keine Atmosphäre. Und darum schaut man dort auf einen schwarzen Himmel. Und stellen wir uns noch einmal vor, wir würden uns befinden zwischen dem Andromeda-Nebel, einer Galaxie, die 2,25 Millionen Lichtjahre von uns entfernt ist, und dann dieser Galaxie, zu der wir gehören. Wir wären mit der Erde mittendrin irgendwo. Dann wäre dort stockfinstere, absolute ewige Nacht. Wir würden nur an der einen Seite ein kleines Lichtpünktchen erkennen, und das würden auch nur die sehen, die gute, scharfe Augen haben, und auf der anderen Seite auch. Und das wäre unsere Galaxie, zu der wir hier gehören. Und sonst absolute Nacht, absolut dunkel. Das wissen wir heute aufgrund der astronomischen Erkenntnisse. Und das ist die Situation, die uns die Bibel beschreibt. Und dass die Erde ohne Aufhängung frei im Raum schwebt, das haben Galilei und Kepler und all die Leute durch ihre Gesetze beschrieben, durch die Gravitationsgesetze, dass das richtig ist. Hiob hat das schon vor ein paar tausend Jahren im Namen Gottes gesagt. In Jeremia 33, Vers 22 steht noch eine andere bemerkenswerte Aussage bezüglich der Sternenzahl. Da heißt es, wie man des Himmels Heer nicht zählen, noch den Sand messen kann. Also eine unvorstellbar große Zahl von Sternen gibt es. Und ich stelle mir mal vor, zu damaliger Zeit einen Dialog zwischen dem Jeremia und einem damaligen modernen Astronom. Was hatte der gesagt? Jeremia, lass die Finger von den Sternen, von der Sternenzahl. Du hast keine Ahnung, du hast noch nicht mal ein Semester Astronomie studiert. Schreib 3000, wir haben sie gezählt. Es gibt 3000 Sterne, mehr gibt es nicht. Schreib 3000 und du liegst wissenschaftlich richtig. Der Jeremia überlegt, da sagt er, Astronomie habe ich nicht studiert. Aber ich habe euch gegenüber einen Vorteil. Ich kenne den, der sie gemacht hat. Und der hat es mir gesagt. Er hat mir gesagt, die Sternenzahl ist so groß, dass du diese Zahl gar nicht niederschreiben kannst. Unermesslich groß. Das muss wahr sein. Ich schreibe das. Wie sehen die Fakten aus? Erst heute, am Ende des 20. Jahrhunderts, haben wir herausgefunden, wie viele Sterne es wirklich gibt. Die Stellarstatistik hat ergeben, dass wir mindestens 10 hoch 25 Sterne in unserem Universum haben. Das ist eine 1 mit 25 Nullen daran. Wie lange müsste der schnellste Computer rechnen, nur zählen, um an die Sternenzahl heranzukommen? Wie lange? 10 Milliarden Rechenoperationen macht er in einer Sekunde. Also 10 Milliarden Sterne zählt er in einer Sekunde. In der zweiten Sekunde ist er schon bei 20 Milliarden Sterne. In der dritten Sekunde bei 30 Milliarden. Wie lange braucht er, um die Zahl der Sterne durchzuzählen? Versuchen Sie es nicht zu rechnen. Nicht zu schätzen, wollte ich sagen. Das verhaut man sich, da verschätzt man sich. Dieser Computer müsste 30 Millionen Jahre zählen. Wer hat Recht behalten? Das, was uns Gott sagt, stimmt. Unabhängig davon, was wir im Augenblick wissenschaftlich dazu sagen oder nicht sagen. Ist völlig belanglos. Gott hat einen langen Atem. Hier bei der Zahl der Sterne hat Gott einen so langen Atem, dass er sich ein paar tausend Jahre Zeit lassen kann, beziehungsweise wir Menschen ein paar tausend Jahre brauchen, um zu erforschen, dass das, was die Bibel längst gesagt hat, wahr ist. Wir tun also gut daran, die Bibel ernst zu nehmen in allen ihren Aussagen, die wir dort finden. In allen Aussagen. Und zwar unabhängig davon, ob wir das im Augenblick verstehen oder nicht. Ist gar nicht wichtig. Diese Frage stelle ich gar nicht mehr. Für mich ist wichtig, dass diese Bibel autorisiert worden ist. Von wem? Von Goethe, von Nietzsche, von Rousseau? Wer hat mir die Bibel autorisiert? Wer hat die höchste Autorität, um mir zu sagen, was ich von der Bibel zu halten habe? Die höchste Autorität hat der Sohn Gottes, Jesus Christus. Und er hat gesagt, in Johannes 17, Vers 17, betet er zum Vater: Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Er selbst, und das konnte niemand anders auf dieser Welt sagen, sagte: Ich bin die Wahrheit. Wenn er das sagt und auf diese Weise die Bibel autorisiert hat, dann ist die Bibel wahr. Unabhängig davon, ob 1000 Philosophen anderer Meinung sind und vielleicht 10.000 Theologen auch eine andere Meinung haben, interessiert mich nicht. Ich war neulich in einer Diskussion, da war der Professor Lüdemann da aus unserer Nachbarschaft in Göttingen und er erzählte, dass Jesus nicht auferstanden ist. Da habe ich ihm nur gesagt in der Diskussion, ich sage, es tut mir leid für Sie. Sie werden einmal vor diesem Jesus stehen und Sie werden das zu verantworten haben, was Sie hier gesagt haben. Und noch schlimmer, dass Sie viele junge Leute heute verführen und ihnen sagen, dass dieser Herr nicht auferstanden ist. Er wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit, das sagt die Bibel, und dann werden wir ihn alle sehen und Sie auch. Er hat darauf keine Antwort mehr gegeben. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Und wir haben in unserer Zeit, in der alles dahinschwimmt, dieses zu bezeugen und klarzustellen, dass wir hier uns auf jedes Wort der Bibel verlassen können. Sonst können wir es auch wegschmeißen. Wenn nur 50% wahr sind, dann weiß ich ja gar nicht, welche 50% das sind. Kann ich ja nichts mit anfangen. Ich bin so froh, dass die Bibel von dem Herrn Jesus voll autorisiert ist. Das ganze Wort der Bibel ist wahr. Auch die erste Seite, auch der Schöpfungsbericht der Bibel ist in allen Aussagen wahr. Da können wir 10.000 Evolutionstheorien erfinden, dann sind sie alle falsch. Dann sind sie alle gelogen. Weil Gott sagt, ich habe das alles geschaffen durch mein Allmachtswort. Das ist es. Das ist die Botschaft. Das können wir auch wissenschaftlich durchbuchstabieren. Das werden wir in den kommenden Tagen auch mehr und mehr an Beispielen noch tun. Und der Jesus hat die Zweifler und Besserwisser, denen hat er gesagt, habt ihr nicht gelesen? Es steht geschrieben. Da habt ihr es. Es ist ausgesagt, was für euch wichtig ist. Ich möchte noch einmal betonen, es ist nicht das Entscheidende, dass die Bibel uns irgendwelche wissenschaftlichen Randbedingungen erklärt, die uns natürlich sehr interessieren auch. Das Hauptanliegen der Bibel ist etwas ganz anderes. Das Hauptanliegen der Bibel ist, uns mitzuteilen, dass wir Menschen vom Sündenfall alles verlorene Leute sind, ohne Ausnahme. Wir sind verloren. Und wir sind auf dem direkten Weg in die Hölle unterwegs. Das sagt uns die Bibel. Ganz unvoreingenommen, ganz klar. Der Jesus sagt, die sind unterwegs auf der breiten Straße, die zur Verdammnis führt. Und ruft sie, dass sie kommen und den schmalen Weg beschreiten und ewiges Leben finden. Das ist die Botschaft der Bibel. Ein Missionar fragte eine strenge thailändische Buddhistin, die vom Buddhismus überzeugt war: Können Sie mir einen Menschen nennen, von dem Sie gewiss sagen können, dass er nach seinem Tode ins Nirvana kommt? Das ist die Zielvorstellung der Buddhisten. Und da hat die folgende Antwort gegeben. Und sie war eine strenge, strenggläubige Buddhistin. Sie sagte: Etwa alle 2000 Jahre wird ein Mensch geboren, der durch viele Wiedergeburten seine Begierden abgelegt hat und so viele guten Werke angesammelt hat, dass er die Stufe eines Erleuchteten erreicht hat. Wenn der stirbt, der kommt ins Nirvana. Ich würde das nicht akzeptieren. Mich irgendeiner Religion anschließen, die mir sagt, alle 1000 Jahre vielleicht mal einer. Das ist doch keine Botschaft. Da mache ich doch mein Leben nicht fest. Ich habe doch mein Leben nur ein einziges Mal. Das kann ich doch nicht daran verlieren. Im Augenblick kommt gerade der Dalai Lama in die Lüneburger Heide und sammelt die Leute und will sie verführen mit seinem Buddhismus. Ich muss das so klar ausdrücken. Das ist Verführung in unserer Zeit. Es gibt nur eine einzige Wahrheit, die uns in den Himmel bringt, und das ist der Herr Jesus, keine andere. Aber diese eine, die steht felsenfest, hundertprozentig, stimmt das? Und wenn wir heute alle zu Jesus kämen und alle sagen, ich will kommen, dann hat der Herr Jesus diese Kraft, uns alle anzunehmen, ohne Ausnahme, alle. Wir können alle kommen. Er sagt, ja, das ist eine Botschaft. Der Jesus sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Hier steht nicht, da könnte und würde und eventuell und wenn du noch das machst und jenes machst, sondern hier steht, der hat das ewige Leben. Ich will es mal so auf den Punkt bringen, das wichtigste Wort in diesem Satz ist für mich das Wort hat. Der hat nämlich. Wenn du dich heute auf den Weg machst zu diesem Jesus, dann hast du heute das ewige Leben. Heute. Das wird dir heute zugeeignet, nicht irgendwann. Heute. Heute wirst du Kind Gottes. Nimm das doch an. Ist doch einfach. Dann hast du im Tode einen Zufluchtsort. Wir brauchen im Tode einen Zufluchtsort. Ich will das mal deutlich machen an einem Bild, wo wir das plastisch vielleicht erkennen können. In Südafrika, wo ich inzwischen schon zweimal war zu Vorträgen, da hat man einen Film gedreht, einen Tierfilm. Und das ist gelungen, folgende seltene Szene einzufangen. Da ist ein Warzenschwein, ein junges Warzenschwein, und in einer Entfernung, einer gewissen Entfernung, ist dort ein Gepard. Der Gepard ist das schnellste Landsäugetier, das wir kennen. Unvorstellbar schnell. Kann laufen, wer weiß wie. Der entdeckt jetzt dieses Warzenschwein dort. Was macht der? Der sagt, gute Beute, aber schnell. Schönen Happen, nicht? Noch gar nicht gefrühstückt. Jetzt das Warzenschwein, nicht? Frisches Blut, ran. Und der läuft und ab. Und er kalkuliert schon, noch 2,5 Sekunden, dann habe ich ihn. Und beide laufen. Auch das Warzenschwein. Beide laufen. Wer schneller? Wer gewinnt? Eindeutig, natürlich. Der Gepard. Aber jetzt kommt's. Das Warzenschwein auf einmal, weg war's, in einem Loch verschwunden. Das Warzenschwein kannte einen Zufluchtsort. Wann kannte das Warzenschwein den Zufluchtsort? Jetzt in der Flucht? Im Augenblick des Todes? Nein, vorher. Es wusste genau, wo die Löcher sind. Ich muss jetzt nur zum nächsten Loch laufen und dann bin ich weg. Bin ich gerettet. Und seht, so ist im Tode auch. Im Tode brauchen wir einen Zufluchtsort. Im Tode brauchen wir jemanden, der dann da ist und uns in Empfang nimmt. Eine Entscheidung nach dem Tode ist nicht mehr möglich. Alle, die davon reden, haben nicht die Bibel auf ihrer Seite. Die Bibel spricht nirgendwo davon. Es ist den Menschen gesetzt zu sterben, danach das Gericht. Das sagt die Bibel. Und dann ist gut, wenn wir diesen Zufluchtsort haben. Und das lesen wir im Psalm 23. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Und dieser eine, der dann bei uns sein wird, wird der Herr Jesus sein, wenn wir ihn in diesem Leben angenommen haben. Wörtlich müsste man das so übersetzen, auch wenn ich gehen muss durch die Todesschattenschlucht. Das ist nämlich die Schlucht des Todesschattens. Da müssen wir durch. Und das ist die gefährlichste Ecke, die es überhaupt gibt. Da fällt man in den Abgrund. Es sei denn, man hat einen Zufluchtsort. Wie bei dem Warzenschwein. Dann passiert uns nichts. Und das hat der Jesus gesagt. Er hat gesagt, ich will euer Zufluchtsort sein im Tode. Ich will bei euch sein in diesem Leben, aber im Tode. Und dann werde ich euch an die Hand nehmen und zum Vater führen. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, hat er gesagt. Ich glaube ihm das. Er ist die Wahrheit. Es wird keinen anderen Weg geben zum Vater. Hat der Chor vorhin so schön gesungen. Das war Botschaft. Macht weiter so. Das ist super. Das ist der Kernpunkt, was wir weiter zu sagen haben. Es gibt in keinem anderen Heil als nur in diesem Jesus. Und wenn wir ihn gefunden haben, ihn angenommen haben, so wie dieser Mann, der von Nietzsche kam und an einem Abend durchbrach und die größte Veränderung seines Lebens erfuhr, kann bei uns auch geschehen. Als der vom Gespräch zurückkam zu seiner Frau, da fing die Frau an zu weinen. Warum? Vor Freude. Das waren Freudentränen. Sie kannte ihren Mann. An den Augen war die Veränderung schon zu erkennen. Er war zum Durchbruch gekommen. Er hatte ewiges Leben gefunden. Wie lange hat er denn dazu gebraucht? Ein Abend. Wie viele Vorträge? Einer. Ein Vortrag, ein Abend, ein Gebet. Da war er bei Jesus. Machen wir es doch nicht komplizierter, als es wirklich ist. Der Jesus ruft uns mit einem heiligen Ruf und spricht uns an und sagt, ich möchte dich retten aus großer Liebe, weil ich dich lieb habe. Ich will nicht, dass du verloren gehst. Komm, komm heute, mach das fest. Und du gehst nach Hause als ein Mensch, von dem die Bibel sagt, wie bei dem Finanzminister von Äthiopien, er zog seine Straße fröhlich. Warum? Weil er ewiges Leben gefunden hatte. Wer ewiges Leben hat, der kann fröhlich seine Straße ziehen, der kann froh sein, der hat alles gefunden. Was hilft es mir hier in dieser Welt, wenn ich 7 Villen habe oder sonst was alles, was ich mir ansammeln kann? Ich muss alles zurücklassen, nichts habe ich. Aber ewiges Leben, das Kostbarste, was es überhaupt gibt, kann ich an einem Abend erwerben. Das hat Jesus so gemacht. Da gibt's nur eins. Mit fliegenden Fahnen zu ihm hin und ewiges Leben in Empfang nehmen. Das ist es. Das ist die Botschaft von heute. Das ist die Botschaft der Bibel. Das ist das zentrale Anliegen Gottes, dass wir Rettung finden. Dass wir uns auf diesen Weg zu ihm hin machen und sagen, Herr, hier bin ich. Egal, ob von Nietzsche oder wo immer wir auch herkommen. So, egal, wo wir herkommen. Vielleicht auch aus unserer Gleichgültigkeit. Genauso schlimm. Oder aus welchen Ideen wir unser Leben speisen. Spielt überhaupt keine Rolle. Gott fragt auch gar nicht, aus welchem Grunde wir hergekommen waren. Ob aus Neugierde oder weil wir an dem Abend nichts vorhatten oder eingeladen wurden. Alles egal. Wichtig ist für diesen Abend, dass wir uns auf den Weg zu diesem Jesus machen. Wie kann ich ihn finden? Die Sache eilt. Ich weiß ja gar nicht, ich kann keine Garantie übernehmen, ob ich morgen noch lebe. Weiß ich doch nicht. Woher weiß ich das? Und darum sagt die Bibel immer, heute. Heute, wenn euch die Stimme Gottes ruft, dann komme. Und das lohnt sich. Und so wollen wir uns heute rufen lassen in die Nachfolge des Herrn Jesus, ihn annehmen und heute zum ewigen Leben durchbrechen. Und der Jesus hat gesagt, wer das tut, der bekommt augenblicklich ewiges Leben. Ich hielt irgendwo einen Vortrag, kommt ein junger Mann zu mir hinterher. Ich frage dann immer, wie er heißt. Mein junger Mann, ich sage, wie heißt du? Da sagt er mir, ich heiße Jesus. Ich denke, gibt es da nicht. Ich dachte, er war ein bisschen verwirrt inzwischen. Ich hatte den ganzen Abend über Jesus gesprochen. Nun hat er schon selber gedacht, er heißt so. Nein, nein, sagt er, ich komme aus spanischem Hintergrund. Und da hat hier und da manch einer diesen Namen, Jesus. Ich sage, aber kennen Sie den Herrn Jesus? Kenne ich nicht, sagt er. Ich sage, darum bin ich ja gerade hier, darum bin ich gekommen. Da hat dieser, der den Namen Jesus trägt, aber ohne Jesus gelebt hat, an diesem Abend Jesus angenommen. Er hat dann später eine Bibelschule besucht und wollte diesen Namen Jesu weiter raustragen. Veränderung. Wie viel Veränderung war nötig? Ein einziger Abend. Der hatte das an dem Abend noch nicht mal geplant. Der wollte per Anhalter mit jungen Leuten weiterfahren und da haben ihn Leute mitgenommen, die zu der Veranstaltung fuhren. Er hat gesagt, du musst mitkommen. Da gibt's was Interessantes zu hören. Komm mit uns mit. Und er hat sich überreden lassen, er kam mit. Der fand ewiges Leben. Hat er bestimmt nie beim Frühstück gedacht, dass der am Abend ewiges Leben hat. So kann es uns gehen. Und das ist auch der Wille Gottes. Ein Zachäus hat nicht gewusst, dass er am Nachmittag beim Kaffee trinken sich zu Jesus bekehrt. Auf keinen Fall. Der hat sein Geld gezählt. Wie viel Säcke er nun schon voll hat. Wann er die nächste Villa bauen kann. Das waren seine Gedanken, aber nicht ewiges Leben. Und so macht Gott das. Gott überrascht uns mit dem ewigen Leben. Und dann finden wir, wie die Bibel es sagt, einen Schatz im Acker. Und ich wünsche dir, dass du heute auf diesen Schatz im Acker stößt. Dass du reich bist, reich nach Hause gehst heute, einen ganzen Himmel. Das wünsche ich uns, dass wir so nach Hause gehen und dass wir die Bibel ernst nehmen und mit diesem Herrn dann gehen und marschieren durch dieses Leben. Wir wollen beten. Herr Jesus, ich möchte dir Dank sagen, dass du uns gelehrt hast, dass die Bibel komplett wahr ist, ohne Ausnahme, von der ersten bis zur letzten Seite. Du hast sie wirklich autorisiert. Allem dürfen wir glauben. Danke, Herr Jesus. Dir glauben wir, denn du bist die Wahrheit und du bist der Sohn Gottes. Aber du bist auch der Retter. Danke, dass du das auch bist. Und danke, Herr Jesus, dass du uns retten willst von unserem verlorenen Weg. Hilf uns dazu, dass wir uns heute auf diesen Weg begeben. Danke, dass du uns lieb hast, wirklich lieb hast und uns wirklich persönlich meinst. Herr, so hilf uns, dass wir uns auf den Weg machen. Amen.